herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Serie zum guten Leben in der Phase 3. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin. Rektorin der Kieler Freiherr vom Stein-Schule, bürgerliches Mitglied der Ratsversammlung Kiel, Mitglied der Kieler Ratsversammlung, Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages, Mitglied des Deutschen Bundestages und dann der krönende Abschluss 2003 bis 2009, die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel. Für die Insider ist das jetzt ganz klar. Ich darf im Esszimmer am Esstisch sitzen bei Angelika Volkwarz. Liebe Angelika, herzlichen Dank, dass ich heute zu dir kommen durfte und dass wir beide hier jetzt sitzen und ein schönes Gespräch führen.
Hallo Tina, ich freue mich auch sehr, dass du bei uns bist, dass du bei mir bist. Wir haben viel zusammen erlebt, gemeinsam gearbeitet und deshalb finde ich es besonders spannend, dass wir uns jetzt nach vielen Jahren hier bei mir zu Hause treffen.
Jetzt hast du es verraten. Ich habe mal für dich gearbeitet und das ist auch schon eine Weile her. Das war zu deiner Zeit als Oberbürgermeisterin und ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass wir heute jetzt hier sitzen und über dein Leben nach dieser Zeit reden können. Du schreibst in deinem Buch »Mein Herz schlägt in Kiel«. Da sagst du, nach meiner aktiven Oberbürgermeisterinnenzeit fühlte ich mich viel zu jung für den Ruhestand. Nachdem ich die veränderte Situation verarbeitet hatte, begann ich, mich zu fokussieren und zu überdenken, was mir wichtig ist. Das finde ich ein ganz wunderbares Entree für so ein Gespräch, was wir jetzt führen. Das ist ja immerhin 2009 gewesen. Du warst im besten Rentenalter damals. Das darf ich ja sagen. Damals 63, du bist Jahrgang 1946. Was hat dich umgetrieben, als du aus diesem vollen Tempo als Oberbürgermeisterin in den Ruhestand gegangen bist?
Also für mich ist es so, eigentlich mein Leben lang, dass ich was machen muss. Schon als Kind bin ich mit kleinen Kindern spazieren gegangen. Und das heißt, ich mag Menschen unglaublich gern. Und deshalb war es für mich auch nach einer Zeit der Erholung und der Besinnung klar, dass ich wieder mit Menschen arbeiten möchte, allerdings im Ehrenamt. Und damit bin ich zu meinem Ursprung zurückgekommen, denn ich habe ja neben dem Beruf, neben meiner Familie mit dem politischen Ehrenamt begonnen. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem Berufsleben und auch in meinem Privatleben, dass ich diese Netze, wie man sagt, diese Netzwerke, dass ich die eigentlich doch beleben sollte für die gute Sache. Und zwei Themenbereiche liegen mir ganz besonders am Herzen und das zieht sich durch mein ganzes Leben. Das eine ist der soziale Bereich und Kinder und Bildung.
Ja. Mhm.
Und der zweite Bereich ist Wirtschaft.
Mhm.
Und in den sozialen Bereich gehört natürlich auch Familie mit rein. Hat für mich eine große Bedeutung und da habe ich gedacht, in diesen Bereichen, auch im Anschluss an ein konkretes Projekt aus meiner Oberbürgermeisterzeit, möchte ich weitermachen bzw. anknüpfen bzw. neu machen.
Ja, das klingt ganz schlüssig und ganz selbstverständlich fast, aber das war ja bestimmt eine größere Überlegung. Ich kann mir schon vorstellen, als Oberbürgermeisterin ist man ja also mehr als 24 Stunden unterwegs, kann man ja nicht anders sagen. Das ist das Amt und aber auch die Arbeit im politischen Umfeld unglaublich anstrengend, aufreibend und plötzlich nichts mehr. Ich sage das jetzt mal so überspitzt. Das hat dich ja eine Weile gebraucht. Wie lange hast du überlegt? Was ist passiert, als du sozusagen nächsten Tag nicht mehr ins Rathaus gehen musstest?
Also ich habe einen Spruch, den ich auch in meinem Buch genannt habe und der mich immer wieder mal begleitet hat. Geweint wird nur zu Hause. Mhm. Und im Wesentlichen habe ich das durchgehalten.
Ja.
Und bei den Überlegungen zu Hause und also raus aus dem vollen Berufsleben war für mich natürlich eine ganz große Unterstützung, beziehungsweise ist gar nicht Unterstützung, sondern das war ja mein Leben, meine Familie, mein Mann, unsere Tochter, mein Schwiegersohn und unsere drei Enkelkinder. Damit haben wir sehr viel gemacht, denn die sind 1000 Kilometer entfernt.
Ah.
Und jetzt hatten wir Möglichkeiten ganz anderer Art, uns zu kümmern. Und als allererstes sind wir dann, Mitte Juni 2009 habe ich aufgehört, und im Juli sind wir mit allen drei Kindern, mein Mann und ich, nach Sylt gefahren und die Eltern sind von Stuttgart nach Wien, nach Salzburg umgezogen.
Also hattet ihr die Enkelkinder?
Erstmal Familie. Ja, drei Enkelkinder am Strand von Sylt.
Toll.
Eine bessere Möglichkeit abzuschalten gibt es nicht.
Das ist richtig klasse. Also ist ja nicht Oma Ante Portas, oh Schreck, sondern gleich eine richtig anspruchsvolle Aufgabe und für die Familie sehr, sehr wichtig. Was für ein Glück. Das ist ein toller Übergang.
Ja.
Schon mal gleich zu sehen, ich werde da gebraucht und ich kann mich auch einbringen.
Ja.
Und das verbindet ja ganz anders mit der Familie. Vorher hattest du nicht so viel Zeit.
Nein, genau so ist es. Und wir haben uns trotzdem mal viel Zeit irgendwo geklaut. Anders kann ich das nicht sagen. Aber jetzt war eine ganz andere Situation. Aber witzigerweise war es dann so, als wir von Sylt zurückfuhren, haben wir die Kinder von Hamburg dann mit dem Flugzeug nach Salzburg gebracht. Das heißt, mein Mann erst mit den drei Kindern allein, weil ich noch einen politischen, ehrenamtlichen Termin hatte, nämlich eine Klausurtagung mit unserem damaligen Landesvorsitzenden Peter Harry Carstensen.
Ja.
Also es war ein Wechsel zwischen total anderem Umfeld, aber einem geliebten Umfeld, Familie.
Ja.
Und dann wieder ein paar Tage Politik, also ehrenamtlich, und dann der Familie hinterher nach Salzburg.
Das ist wirklich wechselhaft, kann man nicht anders sagen. Ich habe schon mal noch mal in dein Buch geluschert, und um noch mal genau die Formulierung vorzulesen. Du sagst ja, du musstest die veränderte Situation verarbeiten. Jetzt will ich dich nicht zu lange mit dieser Phase hier belästigen, aber das interessiert mich schon. Denn man sitzt dann ja trotzdem da und sagt so, eigentlich habe ich jetzt noch Ehrenämter, und du bist ja fast preußisch mit deiner Pflichterfüllung unterwegs gewesen und ja heute auch noch. Das ist ja nicht so leicht, dann plötzlich einen anderen Menschen da im Rathaus zu sehen, der da Oberbürgermeister ist. Du schreibst verarbeitet, also dann kam so eine Reflexionsphase wahrscheinlich, ne?
Ja, und zwar habe ich natürlich drüber nachgedacht. Also es ist ja klar, wenn man ein Wahlamt hat, hat man ein Wahlamt und man muss immer wieder neu gewählt werden.
Mhm, ja.
Und das ist die Theorie, und die Praxis ist nachher natürlich auch eine Enttäuschung.
Ja.
Das ist völlig klar. Und es ist ja so gewesen, dass die Medien praktisch meine Wiederwahl als Selbstgänger beschrieben haben. Und auch Medien, die, sagen wir mal, nicht immer so positiv über alles berichtet haben, die sagen, ist ein Selbstgänger und so weiter und so fort. Und da ich ja sehr viel politische Erfahrung hatte, wusste ich, dass es kein Selbstgänger ist.
Ja.
Und als dann die Entscheidung gefallen ist und ich tatsächlich das verarbeiten musste, da habe ich interessanterweise, ich habe da neulich noch mal, oder ich bin drauf angesprochen worden, wie ich das verarbeitet habe und so weiter. Und interessanterweise habe ich nicht lange, nicht viele Wochen zu mir gesagt, oh, wie gemein oder was weiß ich, sondern ich habe es irgendwie als Wahlamt durch die politische Erfahrung, die ich hatte, durch die parteipolitische Erfahrung, konnte ich, glaube ich, ganz gut mit umgehen. Und meine Familie hat mir natürlich bravourös zur Seite gestanden. Und es kam sofort, das hat keine 4 Wochen gedauert, kamen Anfragen, kannst du hiermit, können Sie hiermit, können Sie hier uns unterstützen und so weiter. Das heißt, dieses Gefühl, also gebraucht zu werden, ist ja so spannend, dass man eigentlich nicht richtig Zeit hat, darüber nachzudenken, was man vielleicht verloren hat. Ich habe aber nie das Gefühl gehabt, bis heute nicht. Ich sage das auch, weil ich immer wieder auch gefragt werde.
Ja.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich etwas verloren habe. Ich habe etwas als ein herausragendes, tolles Arbeitsfeld gehabt und Menschen gehabt, vom Pförtner bis ich weiß nicht was, dass die ganze Stadt, um die Stadt musste ich mich kümmern. Und das fand ich toll. Und im Grunde genommen habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt diese Ehrenämter habe oder die und die Ehrenämter übernehme ich, die führe ich fort, dann bin ich eigentlich zufrieden. Und dann dieses Gefühl, dass ich sagen konnte, jetzt kümmere ich mich um unsere Enkelkinder. Oder jetzt machen mein Mann und ich 4 Tage, ich weiß nicht wo, in Dänemark oder in Bayern oder so. Die Freiheit.
Ja, das ist
die Freiheit. Das genießt man natürlich auch. Aber ich bin auch ein Mensch, der gerne was macht.
Mhm. Ja, das kann man wohl bestätigen. Was für ein glückliches Zusammentreffen. Auf der einen Seite, das hast du ja gerade erwähnt, dieses Gebrauchtwerden. Also du musstest ja nicht hier schreien und sagen, können hier mir nicht bitte mal ein Ehrenamt anbieten, sondern es kam zu dir und du konntest wählen sogar. Und als zweites eben die Familie und damit ja schon mal zwei sehr, sehr wesentliche Standbeine, um in eine neue Phase zu kommen und sich da auch zu sortieren. Und du hast dich dann auch aktiv entschieden für konkrete Projekte. Magst du dazu was sagen?
Ja, also in meiner Amtszeit hat ja das Ehepaar Klaus und Hannelore Moormann mich sehr unterstützt, was die Stadt Kiel anbetrifft. Mhm. Also Sanierung Teilsanierung der Seebadeanstalt, Unterstützung von großen Segel-Events und also Segeln hat ja eine große Rolle auch in meiner aktiven Zeit gespielt.
Ja, Kiel Sailing City,
ja,
Das ist hier mit diesem Amt verbunden,
ja, so
und
ist es.
Das hast du ja auch sehr
intensiv. Ja, ich habe es gelebt.
Ja, du hast es gelebt,
ja, genau. Ich habe es gelebt.
Ja, du hast das auch immer weitergebracht.
Ja, weil ich eben vorher auch mit meinem Mann viel gesegelt bin, obwohl mir immer schlecht wurde, aber ich bin immer wieder mit.
Tapfer.
Und da sind natürlich herausragende Ereignisse gewesen und da brauchte man auch immer ein bisschen privates Geld dazu, also von Unternehmern und so weiter. Ein gutes Jahr, bevor ich aufgehört habe, haben Klaus und Hannelore Moormann mich nach Hause gebeten und dann haben sie gesagt, Chefin, was machen wir jetzt Gutes für die Stadt? Und dann haben wir 3 nebeneinander gesessen, aufs Wasser geguckt. Und da entstand das eine warme Mahlzeit für jedes Kind, das bedürftig ist, in den Schulen und auch im Kindergarten, also in der Kita. Und dafür wurde mir eine Riesensumme, die ich jetzt nicht nennen möchte, gegeben als Startschuss. Und daraus wurde später, als ich meine OB-Zeit beendet hatte, wurde Machmittag. Und dafür habe ich mir ein Team aussuchen können. Einmal ein Sohn von Moormanns und dann unser Intendant Daniel Karasek, Peter Willer. Wir haben das zusammen gemacht und wir haben eine gute Unterstützung von einer Agentur gehabt, die im Wesentlichen das auch ohne großes Geld gemacht hat und Fotografen, alles. Also es war eine große Gemeinschaftsleistung. Und dann haben wir sehr viel Geld sammeln können mit dieser Aktion. Und 2018 konnte ich dieses Projekt auf Bundesebene installieren. Es wurde Gesetz.
Was für eine tolle Geschichte.
Ja, und das war einfach grandios. Und dazu kam dann, oder parallel, war die Ich bin Präsidentin des Ronald McDonald Hauses. Ja. Mhm. Also ich habe mich immer um das Haus gekümmert. Ein Haus für Familien schwerkranker Kinder. Und ich wurde nach meiner Amtszeit gefragt, ob ich Präsidentin werden will. Und dieses Haus liegt mir auch sehr, aus sehr persönlichen Gründen sehr am Herzen. Und ich bin bis heute Präsidentin und kann auch da für Sorge tragen, dass wir Spenden bekommen, die sehr wichtig sind. Und dann bin ich durch die UB-Zeit auch geblieben im Bereich der Christian-Albrechts-Universität und auch des Instituts für Weltwirtschaft, was ich bis heute wahnsinnig spannend finde.
Ja, und da bist du bis heute in Ehrenämtern.
Ja, im Institut für Weltwirtschaft bin ich im Förderkreis, im Verwaltungsrat, ja, im Vorstand. Mhm. Und in der Christian-Albrechts-Universität bin ich Gründungsmitglied und bis heute dabei im Kuratorium.
Und auch kein einfaches Umfeld,
nein,
das herausfordert.
Nein, und die Universität hat mich zur Ehrenbürgerin gemacht.
Ja.
Das fand
toll.
Ich geradezu großartig.
Ja.
Also
herzlichen
da sind
Glückwunsch.
Mir die Tränen, ja, gelaufen.
Ja, das muss man sagen.
Ja.
Also deine Arbeit ist ja wunderbar honoriert worden, einmal damit. Und du bist auch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Das ist auch wirklich großartig. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön, ja. Bin ich auch stolz drauf. Und der Ministerpräsident, der damalige Peter Harry Carstensen, hat mir dann gemeinsam mit vier anderen Freunden, die sich sehr engagieren, auch noch das Verdienstkreuz des den Verdienstorden des Landes verliehen.
Ja, siehst du. Und, also
aber
es müsste ja hier eigentlich irgendwo alles hängen.
Nein, nein, ich bin nicht der Typ.
Guck mich gerade hier um.
Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber. Und dann ist es auch so, dass aus dieser Zeit, auch aus meiner UB-Zeit, vieles ist einfach aus meiner Zeit als Oberbürgermeisterin oder auch im politischen Vorfeld und Umfeld weitergeführt worden. Und zwar bin ich Patin des Mehrgenerationenhauses in Kiel-Gaarden. Und ich hatte mit Ursula von der Leyen, die war damals Familienministerin, habe ich das große Glück gehabt, eines der Mehrgenerationenhäuser nach Kiel holen zu können.
Und das ist wirklich ein Glück.
Ja, ja. Das ist ein großes Glück.
Kannst du bitte einmal kurz sagen, was das genau ist,
ja,
ein Mehrgenerationenhaus in Kiel?
Dieses Mehrgenerationenhaus ist praktisch ein Hort der Sicherheit, der Zuflucht für die Menschen im Stadtteil, denen es nicht so gut geht. Oder die auch einsam sind oder die die Sprache nicht beherrschen. Und dieses Mehrgenerationenhaus beinhaltet also Spielen mit Kindern oder mit Jugendlichen oder mit Älteren, dass sie zusammen sitzen können. Und vor allen Dingen ist eine große Sprachenvielfalt dabei. Und da werden dann auch Übersetzer manchmal geholt.
Ja.
Und aber was das ganz Grandiose an diesem Haus ist, wir haben dann später mit den Leiterinnen und besonders mit der einen erfunden, in Anführungszeichen, eine Schule. Mhm. In diesem Mehrgenerationenhaus haben wir eine Schule, in Anführungszeichen, eingerichtet für Frauen, die ohne Schulabschluss von der Hauptschule abgegangen sind, Kinder gekriegt haben und deshalb die Schule verlassen mussten, die zum Teil in sehr prekären Verhältnissen leben und lebten. Und da haben wir Privatlehrer engagieren können. Wir haben auch wieder ganz viele Spenden gesammelt.
Ja.
Und diese Frauen sind dann zu einem Schulabschluss gebracht worden. Hauptschulabschluss, zum Teil sogar Realschulabschluss. Und eine Krönung war dann auch Wirtschaftsabitur.
Toll.
Und ja, und
also
jetzt,
es gibt Betreuer, ja, dort in dem Haus. Wohnen die Leute da oder,
nein,
geht man da tagsüber hin?
Man geht tagsüber hin.
Ah, ja.
Und diese Schule, das ist also innerhalb des Gebäudes, sind das Extraräume. Und dafür haben wir eben private Lehrer angestellt.
Kann denn da jeder hingehen?
Also über den Tag kann da jeder hingehen. Ja. Mhm. Für die Schule können wir nur eine begrenzte Zahl nehmen.
Klar.
Inzwischen gehen da auch Jungs hin, die also nicht klargekommen sind. Aber es sind überwiegend Frauen und da eben auch Mädchen noch. Und was ganz beeindruckend damals war bei der ersten Generation, ich glaube, das ist jetzt schon 13 Jahre her, dass wir angefangen haben, oder nee, 15 sogar schon, dass eine junge Frau, nachdem sie ihr Zertifikat bekommen haben, die wurden also förmlich draußen in Schulen geprüft am Ende und nicht von irgendjemandem einfach
also
mal
richtig
so.
Offizielle Prüfung.
Richtig offizielle Prüfung. Ja. Und dann sagte eine, weil sehr viel Wirtschaftsunternehmen uns auch geholfen haben, sagte, dass wir es noch mal erleben können, dass wir von der Wirtschaft Wertschätzung erfahren. Da haben wir alle Tränen in den Augen gehabt. Also ein fabelhaftes Projekt, das bis heute läuft, aber eben weil da so tolle Leiterin, eine tolle Leiterin ist und ein tolles Team, das das Ganze leitet, ja.
Eigentlich ja ein Paradebeispiel für ein tolles Modell. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es ganz viele davon geben sollte, weil ich habe es jetzt schon so verstanden, da können ja auch ältere Leute hingehen, die zu Hause sitzen und vielleicht denken, ich kann noch was beitragen und da mit Kindern spielen oder denen was zeigen, was sie können, was die Kinder nicht können und ihnen vorlesen. Auf der anderen Seite haben sie Kontakt zu jungen Leuten und vielleicht auch, wenn sprachliche Barrieren sind, lernen Kinder, wie geht es eigentlich auf Deutsch, wenn man was spielt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Warum gibt es da nicht ganz viele von?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt sehr viele, ich kann jetzt die Zahlen nicht nennen, sehr viele Mehrgenerationenhäuser in Deutschland, die damals eingerichtet wurden. Wir sind ausgezeichnet worden in Berlin von der damaligen Familienministerin Giffey.
Ja.
Wir haben ein Wort bekommen wegen dieser herausragenden Initiative mit den jungen Mädchen. Also da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ist nirgends nachgemacht
worden. Ist ein Finanzierungsthema? Ist es ein Thema, das es keiner auf dem Zettel hat? Oder
also
warum?
Es ist einmal natürlich ein Finanzierungsthema. Man braucht einfach Menschen, die man dafür gewinnen kann, die man ansprechen kann. Da kommt wieder das Netzwerk zum Tragen. Man braucht ein Netzwerk, um zu wissen, kann ich Geld ranholen auf gut Deutsch. So.
Aber es ist doch ein Projekt des Bundesbildungsministeriums, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein.
Oder war es ein Landes?
Nein. Also das Mehrgenerationenhaus ist eine Bundesinitiative gewesen.
Ja, genau.
Aber diese Schule, das ist unsere eigene Idee.
Ja, aber das Mehrgenerationenhaus,
das wird finanziert.
Das bräuchte man doch an jeder Ecke.
Ja.
Und das würde ja auch so viele Themen wie zu wenig Kita-Plätze oder sprachliche Barrieren, was auch immer. Leute, die echt vereinsamen und dadurch vielleicht auch sogar krank werden und nicht wissen, was sie mit sich machen sollen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt ja jetzt diese Anlaufstellen Nachbarschaft in Kiel. Da gibt es immer mehr von. Es sind aber, habe ich den Eindruck, eher Seniorenveranstaltungen und nicht dieses Mischen von Themen. Und wir haben auf beiden Seiten eigentlich bei der Betreuung von Senioren und bei der Betreuung von Kindern Probleme. Und ich würde jetzt mal dafür plädieren, da müssen wir mal einen anrufen in Berlin und sagen, Leute, das Thema, das ist die Lösung.
Ja.
Mach das doch.
Ja. Also es gibt ja eine Reihe von Mehrgenerationenhäusern, aber alle setzen einen unterschiedlichen Schwerpunkt.
Mhm. Ach du Schande.
Ja, also es ist versucht worden, auch hier von unserer Leiterin, das zu implizieren. Sie ist auch immer wieder nach Berlin gefahren zu Sitzungen.
Genau. Copy-Paste.
Ja, und aber es ist alles unterschiedlich und man kriegt es jetzt nicht so gerichtet, dass man sagt, also da ist ein wirklich tolles Rezept, das übernehmen wir, das funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht.
Sehr unbefriedigend.
Ja.
Sehr unbefriedigend. Tolles Beispiel über deine Tätigkeit und über deine Themen, die du weitergetrieben hast und sozusagen protegiert hast, ja auch nach deiner Amtszeit. Aber kommen wir nochmal zurück zu dir. Es ist ja so, dass man sich jetzt Gedanken gemacht hat, also nicht man, sondern du, was willst du tun? Gibt es Themen, wo du zum Beispiel gesagt hast, das möchte ich noch mal lernen?
Ja.
Also Weiterbildung im weiteren Sinne,
ja.
Vielleicht auch Digitalisierung, ja. Fit werden.
Ja. Ja. Also es ist so, dass heute kann ich das ja sagen, ich hatte auf meinem Schreibtisch als Oberbürgermeisterin einen Laptop stehen. Den musste man da stehen haben fürs Foto. Ich konnte aber überhaupt nicht mit dem Laptop um. Ich habe es immer wieder probiert. Ist nicht, war nicht. So, war nichts zu machen.
Danke dir für deine Offenheit.
Ja, gut.
Und perfekt.
Dann hatte ich auch nur so ein Handy, also ein Handy nicht mit einer Karte, aber eins, womit man also auch gar nichts weiter telefonieren konnte man damit.
Naja, 2009, muss man ja ehrlich sagen, da waren, was man heute macht mit den Mobile Phones, ist ja schon anders.
Das ist
aber,
anders, ja.
Das
ja.
war eben telefonieren ja. damals.
Und dann war ja, wie gesagt, die Amtszeit zu Ende und dann habe ich, und mein Mann hat immer versucht, er sagt, das musst du doch lernen können und so und ich sage, es hat keinen Sinn, so. Und dann wollte ich mir ein etwas moderneres Handy kaufen und bin auch in einen Laden gegangen und dann habe ich einen meiner engsten Mitarbeiter angerufen und habe gesagt, was sagen Sie dazu, kann ich das nehmen? Und so. Und da hat er gesagt, Chefin, lassen Sie das. Es hat keinen Sinn. Bleiben Sie bei ihr.
Der hatte ja Mut gemacht. So. Ein Traum.
Also, und das habe ich dann auch eingesehen. Und dann habe ich ungefähr vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich das dann so schleifen lassen. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, dass du das nicht kannst. Das gibt es nicht. Und dann habe ich erst mal mit dem Laptop angefangen. Und mein Mann hat sich hingesetzt und hat es mir gezeigt. Ich sage, nein, sage ich, du stehst daneben, ich setze mich dran und du sagst, was ich machen soll. Nur so.
Du musst es selber machen.
Selber ja. machen. Mhm. Ich sage, das erinnert mich an meine Schüler und in der Schule. Und die meisten gehen über zeigen und selber machen. Und ich sage, ich bin jetzt wieder ein Kind, das lernen muss und dann habe ich das gelernt und dann habe ich mir das erste Smartphone gekauft.
Also was konntest du dann? Du konntest mit Word Texte schreiben, du konntest im Internet recherchieren,
ja,
du konntest
genau.
Mails schreiben.
Genau.
So.
Das aber das,
alles
das
schon mal
dauerte aber alles noch ein bisschen, bis ich das ganz alleine konnte.
Ja, also ja, das ist doch vorbildlich.
So,
super.
Das habe ich gelernt. Dann habe ich gelernt mit dem Smartphone. Und dann kam ja natürlich sehr viel später die Corona-Zeit.
Ja.
Und da habe ich gelernt, Videokonferenzen zu machen. Und heute ist mein Smartphone mein kleines Büro.
Ja, glaube ich dir.
Ja.
Ja, weil, also wenn du heute noch Politikerin oder sozusagen Verwaltungschefin wärst, dann würdest du ja nur mit diesen ganzen Nachrichten, hättest du da zwei oder drei Smartphones liegen für verschiedene Themen, was ja auch super anstrengend ist. Also fast kannst du froh sein, dass das damals noch nicht das war.
Ja.
Also ich glaube, der Politiker an sich, der wird ja überschüttet mit Nachrichten heutzutage.
Schwierig. Ja, das ist so. Das ist so.
Ja, aber in deiner Situation natürlich toll. Du kannst mit deinen Enkeln FaceTime,
wunderbar.
Ja, du kannst Zoom-Konferenzen machen.
Ja.
Ja, klasse.
Ja.
Also, schon mal ein riesengroßer Haken.
Ja.
Digital fit. Richtig was gelernt.
So ist es.
Und gibt es noch andere Themen, die du gelernt oder lernen möchtest?
Also, mich interessiert ja nach wie vor neben diesem sozialen und Wirtschaftsbereich, den ich ehrenamtlich nach wie vor mache, interessiert mich eben die Politik.
Ja.
Und auch die politischen Veränderungen.
Mhm.
Es ist ja so, dass ich auch hier in Kiel und auch darüber hinaus auch immer wieder, vor allen Dingen auch kurz nach meiner Amtszeit, von jungen Frauen gefragt wurde, wie hast du das gemacht? Das ist bis heute ein Thema, dass ich gefragt werde von jüngeren Menschen, wie hast du das gemacht? Erzähl mal. Auch Jungs fragen mich.
Ja, du warst ja verheiratet, hattest ein Kind.
Ich habe mit Kind studiert.
Du hast mit Kind studiert, hast
immer gearbeitet.
Du hast immer gearbeitet, also eine Frauenkarriere und dann noch im politischen Umfeld. Also das ist schon die harte Tour.
Ja.
Mhm. Und das interessiert dich, also da wirst du heute drauf angesprochen.
Da werde ich immer noch drauf angesprochen, über die ganzen Jahre.
Mhm.
Und da bin ich auch gern bereit, immer wieder zu diesen, finde ich, tollen und wichtigen Gesprächen.
Ja.
Und gleichzeitig lerne ich damit immer wieder die veränderten oder auch wiederkehrenden Gedanken von jungen Menschen.
Ja.
Das heißt, man verliert genauso, also durch die Enkelkinder und durch das politische Feld, das ich also immer noch ein bisschen mitgestalte ehrenamtlich, lerne ich immer wieder, mich an die Veränderungen oder mit reinzubegeben und zu sehen, ist das richtig jetzt oder würdest du sagen, aus deiner Erfahrung heraus, manches wiederholt sich auch, das ist auch so. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich mich im Laufe meines Lebens und nochmal auch nach meiner aktiven beruflichen Zeit nochmal verändert habe in der Sichtweise, was jetzt kleine Kinder anbetrifft, mit Kitas. Also das habe ich schon durch meine Tochter gelernt.
Ja, inwiefern?
Also ich war früher überhaupt nicht für Kindergartenkinder, so. Und wir hatten auch eine Kinderfrau für unsere Tochter.
Oh, ja. Ja gut, also und, irgendwie musst du es ja geschafft haben, das Ganze.
Und es ist so, dass ich heute ja erkenne, dass auch das einen unglaublichen Wert hat, auch gerade wenn man ein Einzelkind hat, aber auch insgesamt, wenn Kinder in einer Gruppe sind, wenn sie lernen voneinander, was Erwachsene ihnen gar nicht beibringen können. Und wenn Kinder, also da bin ich jetzt auf dem Dampfer gewissermaßen, da bin ich, wenn man will, fortschrittlich.
Ja.
Und sehe, dass es nicht nur wichtig ist, um Familie und Beruf zu vereinbaren, sondern dass es grundsätzlich einen Wert hat, wenn Kinder in einer Gemeinschaft lernen, miteinander umzugehen.
Ja.
Die haben es viel leichter in der Schule nachher, jedenfalls in der Regel. Es gibt immer Ausnahmen.
Also das Thema Kinder in der Gruppe und früh mit Altersgenossen zusammen zu sein, das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Jetzt könnten wir natürlich über Kita und bestimmte Themen auch noch weiterreden, aber das tun wir an dieser Stelle nicht. Da gibt es ja auch noch viel Handlungsbedarf.
Sehr viel,
leider. Aber wir müssen ja alle wachsen und uns fortentwickeln. Aber erstmal sagst du, ist das auch ein Lernprozess, dass du nochmal deine Ansichten veränderst und da flexibel bist. Aber es gibt jetzt nicht sowas wie du studierst nochmal oder eine Sprache lernen oder ähnliches. Das hast genug zu tun. Sonst.
Also ich habe mit der Sprache, das hatte ich überlegt, auch weil ich Französisch so liebe, aber völlig aus der Übung bin und so. Aber ich habe gemerkt, mich interessiert das, was ich jetzt schon gesagt habe und mich interessiert Politik.
Ja.
Und ich muss viel lesen darüber und die Zeitung und nicht nur eine und und natürlich durch Smartphone liest man, kriegt man ja viel mehr Informationen, auch breitere, was ja so wichtig ist. Und das ist etwas, was meinen Kopf gewissermaßen immer bewegt.
Ja, ja, das ist Gehirnjogging, natürlich.
Ja.
Wie sieht es denn mit Sport aus?
Also Sport an sich, so viel wie ich früher gemacht habe, so wenig jetzt, aber wir gehen sehr viel spazieren, kommt natürlich auf die Tagesform an, aber wir gehen also nahezu jeden Tag und machen großen Gang, weil das sehr, sehr wichtig ist.
Das ist
und,
ja, nachvollziehbar, unbedingt. Ich bin ja eine Verfechterin des Sports, also richtiges Training, vor allen Dingen auch jetzt in den fortgeschrittenen Jahren, weil es so gute Ergebnisse erzielt und Folgen hat, vielleicht ist das ja nochmal ein Hinweis.
Ja.
Ich habe übrigens einen Podcast-Freund, der mich neulich angerufen hat und gesagt hat, weißt du was, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Das war größte Freude. Also ich will jetzt nichts,
nein,
wollen wir nicht drauf rumreiten, aber ich kann es nur empfehlen.
Ja, also es ist mir auch immer wieder empfohlen worden, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin einfach... ich bin offenkundig nicht der Mensch.
Also so. Es gibt immer einen Grund.
Ich war vom dritten Lebensjahr an im Turnverein und im Schwimmverein und alles und so. Aber ich mache morgens meine Gymnastik zu Hause.
Ach, siehst du wohl. Da ist doch was. Na klasse.
Und weil mir das gut tut. Und das ist mir natürlich auch empfohlen worden, auch gezeigt worden, wie ich es machen soll.
Also.
Aber ansonsten. Und wenn ich im Meer schwimmen kann, dann schwimme ich gerne. Ja. Aber ich mag nicht in einem Pool schwimmen.
Rennt ihr Berge rauf und runter, wenn ihr in Österreich seid?
Ja, das ist jetzt ein bisschen...
Also rennen, ich meine natürlich wandern.
Ja, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden.
Das ist ja auch anstrengend, genau. Ist denn das Leben jetzt besser oder schlechter als vor dem Ruhestand, um dieses Unwort nochmal zu benutzen?
Also das, ich kann nicht sagen besser oder schlechter. Es ist ein anderes Leben.
Ja.
Es ist ein erfülltes Leben. Mhm. Und dieses Leben wird ja gespeist aus meinem Leben davor.
Ja, das hast du beschrieben. Das kann man so sehen.
Ja, das ist so. Und es ist eine Fortsetzung in einer entspannten Art und Weise.
Also etwas besser klingt das. Also entspannter, also freier. Ja. Du hast ja viel mehr Freiheiten.
Ja, ich würde es immer wieder machen, alles.
Ja, das ist
ich war glücklich und zufrieden.
Ja, toll. Tolle
auch wenn
Aussage.
Ich manchmal nicht mehr konnte. Ja. Aber, und ich würde immer wieder das so machen. Mhm. Und es ist mir so viel entgegengebracht worden, möchtest du nicht und wollen sie nicht und so weiter.
Ja.
Und ich habe die Gelegenheiten beim Schopf gepackt. Und meine Familie hat mir nie Steine in den Weg gelegt. Toll. Ja, ich bin einfach zufrieden.
Hast du mit deinem Mann Gespräche, was passieren würde, wenn ihr mal nicht mehr so könnt? Habt ihr einen Plan?
Nein, wir haben keinen Plan.
Lasst ihr so auf euch zukommen?
Ja, wir haben gesagt, dann entscheiden wir.
Ja.
Und unser Schwiegersohn und unsere Tochter haben auch gesagt, dann entscheiden wir.
Ja. Das ist ja das Gute, wenn ihr mit den Kindern so eng seid, dass ihr euch dann darauf verlassen könnt, dass euch geholfen wird auch.
Ja,
ja.
Also wir sagen, man kann natürlich jeden Tag irgendeinen Plan machen. Mhm. Machen wir nicht.
Gut, ja. Gibt es Dinge, vor denen du Angst hast?
Ich habe Angst, in den dunklen Keller zu gehen.
Okay, sonst keine?
Naja, also Angst kann ich das nicht richtig nennen, aber ich sag mal, schwere Krankheiten, man sieht das ja so im Umfeld auch aber ich kann es nicht richtig als Angst bezeichnen. Wenn man sich, auch da sind wir beide der Meinung, man kann sich Tag und Nacht damit befassen, was kommen kann, weil man natürlich auch schon seine Erlebnisse hatte. Und man soll das auch nicht wegdrücken oder so. Das ist auch verkehrt aus unserer Sicht. Mhm. Also schon darüber sprechen, das tun wir auch.
Ja.
Aber man kann jetzt sagen, sei vorsichtig, sei hier vorsichtig, pass auf, fass das Geländer an.
Mhm.
Und trotzdem passiert was.
Ihr seid bewusst und lebt ihr und sozusagen der Situation angemessen. Und,
genau so
du
ist
machst
es.
Mir jetzt nicht den Eindruck, als wärst du jetzt der ängstliche Typ.
Also, nein.
Sondern du gehst dann eher sozusagen Visier aufgeklappt nach vorne und
so ist
guckst, was du daraus machst.
Ja.
Meine Lieblingsfrage am Schluss. Was würdest du Menschen empfehlen, die noch sozusagen jetzt voll in der Aktion sind und die sich vielleicht damit befassen, in ein, zwei Jahren in den Ruhestand zu gehen die sich Gedanken über ihre Phase 3 machen? Was empfiehlst du?
Also einmal empfehle ich, auf sich selber zu hören, weil die Menschen so unterschiedlich sind.
Ja.
Es gibt kein Patentrezept.
Mhm.
Und ich empfehle aber, nicht auf der Couch zu bleiben. Das halte ich für völlig verkehrt.
Ja, wenn jemand auf sich hören soll, muss ja auch was da sein, was ihn bewegt. Da könnte natürlich sein, ach, ich lege mich da erstmal hin.
Ja, ja, da würde ich, man soll ja jeden Menschen Mensch sein lassen, aber da würde ich schon sagen, auf keinen Fall, also wenn es nicht gesundheitlich bedingt ist, aber auf keinen Fall einfach in den Ruhemodus zu gehen, das will der Körper nicht.
Ja.
In den seltensten Fällen. Und dass man Freunde oder Familie, je nachdem, in welchem Umfeld man lebt, dass man mit denen auch spricht, darüber spricht.
Mhm. Also auch langfristiger. Schon mal nicht erst so, jetzt ist die Tür hinter mir abgeschlossen zum Büro und jetzt überlege ich
schon
mal.
Schon mal vorher.
Ja.
Vorher schon mal drüber nachdenken, was könnte mir eigentlich gefallen und Und was, also ich finde es ganz wichtig, dass man auch mit Freunden darüber spricht.
Ja.
Also ich würde immer dringend von abraten, nur in den Ruhemodus zu gehen. Sich kleine Aufgaben suchen und jeden Tag raus an die frische Luft.
Perfekt. Also hier ist nichts mit auf die faule Bärenhaut legen. Ehrlich gesagt, erwartungsgemäß seine Empfehlung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein tolles Schlusswort. Nicht in den Ruhemodus, machen Sie sich Gedanken darüber, wie man es am besten einrichten könnte. Und zwar individuell. Das finde ich ganz wichtig an deiner Botschaft. Ich danke dir herzlich für dieses offene und mutmachende Gespräch. Und ich wünsche dir noch ganz viel Kraft für alle deine Ehrenämter und für das, was du mit deiner Familie tun willst. Und viel Gesundheit. Vielen lieben Dank, liebe Angelika.
Ich danke dir auch, Tina. Das war einfach köstlich.
Wunderbar. In diesem Sinne, bis demnächst.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase-3.com